Wir gehen ja dieses Jahr Stück für Stück durch den Römerbrief. Und wir sind gerade in Kapitel 3. Und damit wir den Überblick nicht verlieren, wir haben ja jetzt schon noch mehrere Wochen eigentlich seit Anfang des Jahres immer wieder über den Römerbrief gesprochen. Wir sind erst in Kapitel 3. Aber es kann schon sein, dass man so ein bisschen vergisst, was war dann nochmal Kapitel 1, 2 oder so. Deswegen starten wir mal mit einem kleinen Video, um den Zusammenhang wiederherzustellen.
Hast du jemals folgenden Spruch gehört? Ein guter Römer kann überall hingehen. Wenn nicht, kein Problem. Was er sagen will, ist, dass wenn du den Römerbrief verstehst, du einen guten Schlüssel in der Tasche hast, um alle anderen Bücher der Bibel zu verstehen. Wir sehen uns nach dem Teaser. Wenn du deine Bibel öffnest und zum Römerbrief willst, musst du das Neue Testament aufschlagen. Aber was du herausfinden wirst, ist, dass es nicht das erste Buch im Neuen Testament ist, sondern nach den Evangelien und der Apostelgeschichte kommt. Warum eigentlich? Nun, das kommt daher, dass die Evangelien beschreiben, wie die Errettung erzielt wurde, durch Jesus' Tod und Auferstehung. Dann erzählt uns die Apostelgeschichte, wie diese Errettung von den Jüngern von Jesus verkündigt wird. Sie gehen hinaus und erzählen allen die gute Nachricht. Aber warum gibt es da noch ein weiteres Buch? Nun, der Römerbrief erklärt, was bei dieser Rettungsaktion am Kreuz passiert ist. Und der Römerbrief erklärt das so, dass es besonders motivierend für diejenigen ist, die bereits an Jesus glauben. Willst du motiviert werden? Wenn du anfängst, den Römerbrief zu lesen, wirst du sofort merken, dass Paulus der Autor ist und an Christen in Rom schreibt. Und tatsächlich scheint er völlig darauf zu brennen, ihnen das Evangelium zu predigen. Das Evangelium Gläubigen predigen? Das ist interessant, nicht wahr? Nun, der Apostel Paulus möchte die Gläubigen in Rom befestigen und ihnen zeigen, wie das Evangelium nicht nur Gottes Liebe zeigt, sondern besonders Gottes Gerechtigkeit offenbart. In Kapitel 1 schreibt er, im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Aber warum ist Gerechtigkeit so wichtig? Warum belässt er es nicht einfach bei Liebe? So sehr hat Gott die Welt geliebt, oder? Stell dir vor, wenn Gott einen Dieb laufen lässt, wäre er vielleicht gnädig oder lieb, aber nicht gerecht. Diebe müssen zahlen. Zweitens hatte Gott ganz am Anfang der Bibel zu Adam gesagt, wenn du sündigst, wirst du todsicher sterben. Wenn jetzt aber ein Mensch sündigt, ohne zu sterben, dann wäre Gott ein Lügner. Und Gott ist kein Mensch, dass er lügen sollte. Vielleicht denkst du jetzt, wow, Sünde, Tod, Gerechtigkeit, ich kapiere nicht gerade sehr viel. Das ist okay. Alles, was du dir hier merken sollst, ist, dass Gott im Evangelium zeigen will, dass er fair und gerecht ist. Übrigens steckten die Gläubigen in Rom auch ziemlich in den Kinderschuhen und deshalb erklärt Paulus alles Schritt für Schritt. Zuerst fängt es mit dem Problem an, dann zeigt Paulus die Lösung, die einfach der Hammer ist, dann kommt ein kleiner Zwischenteil über Israel, Gottes auserwähltes Volk, und am Ende erklärt er sogar, wie man es praktisch ausleben kann. Also Kapitel 1 bis 11 Lehre, Kapitel 12 bis 16 Praxis. Ist nicht so schwer, oder? Okay, cool. Wir sehen uns dann im nächsten Video.
Genau, und wir sind immer noch tatsächlich im allerersten Teil dieses Römerbriefs, dem Problem. Die Lösung kommt nächsten Sonntag. Da freut sich dann Andreas schon drauf. Und ich lese das mal vor. Wir lesen das in Römer 3, 9 bis 21. Wie ist es denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber, also uns, gegenüber im Vorteil, oder sind wir es nicht? Wir sind es ganz und gar nicht. Ich habe ja den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ich versuche mal, diesen Text so in kleinere Abschnitte einzuteilen, und ich habe die verschiedenen Abschnitte immer mit einer Frage formuliert. Paulus beginnt mit der Frage: Haben die Juden einen Vorteil davon, dass sie das Gesetz kennen? Und dann macht er mehrere Punkte. Er sagt dann, oder er fragt dann: Wer sind wir eigentlich als Menschen? Und er beschreibt das, wer wir sind. Dann geht es weiter: Was reden wir? Dann kommt: Was tun wir? Und dann: Was sehen oder was glauben wir eigentlich? Und ganz zum Schluss dann die Frage, die dann den Anfang wieder aufgreift, wo er fragt: Haben die Juden einen Vorteil vom Gesetz? Fragt er zum Schluss: Wofür ist das Gesetz eigentlich gut? Zu Beginn müssen wir vielleicht nochmal überlegen, was das bedeutet mit diesem Gesetz. Wir haben das zwar schon ein paar Mal erklärt, aber ich kann das nicht oft genug wiederholen, denn wir verstehen ja unter Gesetz was anderes als die Juden damals. Ne? Also mit Gesetz ist im Prinzip das Alte Testament gemeint. Und für alle diejenigen von euch, die jetzt so ein bisschen da theologisch unterwegs sind, also da gibt es unter anderem die 5 Bücher Mose, die werden auch Tora oder Tora genannt. Dann gibt es die verschiedenen Prophetenbücher, die Nebiim. Und dann gibt es die übrigen Schriften, die Ketubim, so heißt das Ganze. Und das zusammen ist im Prinzip unser Altes Testament. Das kannten die Juden auch. Und da gab es ganz viel, wie Gott den Menschen gesagt hat, wie sie leben sollen. Es gab auch das Gesetz von Mose nochmal speziell, also die über 600 verschiedenen Gesetze und Regeln, die sie hatten. Und speziell dieses Gesetz, das war für die Juden der Beweis: Gott ist hier, Gott ist da. Wir sind ein Teil von Gottes auserwähltem Volk. Und das Gesetz, was sie hatten, oder diese Regeln, die hatte Gott ihnen gegeben, das war ja wie so ein Vertrag. Und da wussten sie: Wenn wir das haben, dann ist Gott bei uns. Ja? Stellt nun mal eine ähnliche Frage, stellt Paulus ein paar Zeilen vorher. Da sagt er: Was ist nun der Vorzug der Juden? Was ist der Nutzen der Beschneidung? Und dann antwortet er ganz anders. Da sagt er: Er ist groß in jeder Hinsicht. Vor allem ihnen sind die Worte Gottes anvertraut. Also das war so. Den Juden war das Wort Gottes anvertraut. Die Heiden, also zu denen wir ja auch gehören, wir hatten das noch nicht. Die ganzen Völker ringsherum hatten nicht das Wort Gottes. Die Juden hatten das, das war ihnen anvertraut, das war eigentlich schon gut. Aber jetzt stellt er die Frage nochmal: Haben wir deswegen einen Vorzug, weil wir das Wort Gottes haben? Und die Juden würden jetzt sagen: Ja klar, wir sind das auserwählte Volk. Dass wir das Gesetz haben, damit hat Gott bewiesen, dass er uns ausgesucht hat. Und das war für die Juden sehr, sehr wichtig. Wir haben das Gesetz. Und im Laufe der Zeit haben sie sich darauf so ein bisschen verlassen, haben sich darauf ausgeruht, wurden bequem. Wir sind safe. Uns kann nichts passieren, wir haben das Gesetz. Und wir stellen ja immer wieder fest, auch in den ganzen Versen vorher, die wir gelesen haben oder über die wir gepredigt haben bisher, sagt ja Paulus immer wieder: Leute, es reicht nicht, das Gesetz nur zu haben. Das ist nicht der eigentliche Sinn des Gesetzes. Es reicht nicht, einfach nur zum auserwählten Volk Gottes dazuzugehören. Also wie ist die Frage jetzt zu beantworten? Haben die Juden einen Vorzug? Was ist denn nun? Sind wir als Juden den anderen Menschen gegenüber im Vorteil oder sind wir es nicht? Und jetzt kommt ganz klar die Antwort: Die Tatsache, jetzt geht es nur um die Tatsache, dass wir das Gesetz haben. Ist das ein Vorteil oder haben wir einen Vorzug? Nein, wir haben keinen Vorteil. Wir sind es ganz und gar nicht. Wir haben ja jetzt den Beweis erbracht, die ganzen Verse vorher, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie die anderen Menschen, und dass alle unter der Herrschaft der Sünde leiden oder stehen. Jetzt antwortet er sozusagen als Schlussfolgerung: Das ist das Ergebnis von allem, was er bisher gesagt hat, auch das Ergebnis von allem, was wir bisher gepredigt haben in diesem Jahr über den Römerbrief. Das Ergebnis ist: Wir sind alle schuldig, Juden wie Heiden, und wir stehen unter der Herrschaft der Sünde. Das klingt ein bisschen komisch, ne? Unter der Herrschaft der Sünde. Das klingt so, als wäre die Sünde eine Person. Das heißt aber, dass es hier nicht darum geht, um die einzelnen Taten, die man vielleicht getan hat, die nicht so gut sind. Ja, oder es gibt vielleicht Dinge, die wir tun, von denen Gott möchte, dass wir sie nicht tun. Wir tun sie trotzdem. Es geht nicht um diese einzelnen Sünden, sondern Paulus möchte hier deutlich machen, dass Sünde Macht hat. Dass Sünde Macht über uns hat. Das ist wie eine böse Macht, die uns unterdrückt und die uns beherrscht, wie ein Diktator. Wir müssen sozusagen der Sünde gehorchen. Wir müssen Dinge tun, die sozusagen sündig sind. Wir können als Menschen gar nicht anders. Und jetzt fängt Paulus an zu zitieren. Deswegen habe ich vorhin von dem Alten Testament gesprochen und dass das Wort Gottes sozusagen für die Juden war. Paulus zitiert jetzt ganz, ganz viele Zitate, um damit seine Beweisführung vorzubringen. Die Zitate sind nicht immer wortwörtlich. Hier seht ihr sie alle mal aufgelistet. Also all das sind Zitate, wo Paulus jetzt drauf eingeht. Teilweise wortwörtlich, teilweise aber sind sie auch eher so wie ein Echo aus dem Alten Testament. Da klingt was an. Die Menschen in Rom, die Christen in Rom, die Juden mögen einige dieser Texte gut gekannt haben, andere vielleicht weniger. Da muss man schon etwas tiefer im Text sein. Und also das hier sind die ganzen Parallelstellen. Wenn ihr wollt, ich kann euch das auch geben, dann könnt ihr das selber mal zu Hause nachlesen oder ihr macht ein Foto davon, wie ihr gerne wollt. Das Ganze, was jetzt hier passiert, das ähnelt einer Gerichtsverhandlung. Die Menschheit ist auf der Anklagebank und Paulus ist der Ankläger. Und jetzt fängt Paulus an zu argumentieren. Und für seine Beweisführung benutzt Paulus das Alte Testament. Das war für Juden eben das Gesetz. Das war das, was ausschlaggebend war. Das hatte Autorität. Und er benutzt jetzt diese Autorität, um den Menschen anzuklagen, um die Juden speziell auch anzuklagen in diesem Fall. Und er beschreibt zuerst den Zustand der Menschen. Wer sind wir? Ab Vers 10. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug. Keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ich habe mal so 8 verschiedene Bibelübersetzungen nebeneinander gelegt und angefangen, diese ganzen Beschreibungen, die wir hier in einer Übersetzung haben, mal so nebeneinander aufzulisten. Dann wirkt das Ganze noch ein bisschen bedrückender. Und ich habe es mal hier aufgelistet. Wir sind ungerecht. Wir sind unverständlich, uneinsichtig und unklug. Wir suchen Gott nicht. Wir fragen nicht nach Gott. Oder wir suchen Gott nicht ernsthaft. Wir sind alle abtrünnig, abgefallen, abgewichen oder haben den rechten Weg verlassen. Wir taugen nichts. Wir sind verdorben, entartet, sagt eine Übersetzung, unbrauchbar. Und zum Schluss, wir tun nichts Gutes, wir handeln nicht so, wie es gut wäre. Also zusammenfassend müsste man jetzt mal sagen, alles, was wir wissen, alle Bildung, alle unsere Erziehung, unsere Wissenschaft, unsere Kunst, unsere Kultur, all das ist für Gott Dummheit, wenn wir nicht oder wenn die Menschen nicht nach Gott fragen. Wenn wir keinen Respekt vor Gott haben, wenn wir ihn nicht ernsthaft suchen. In Sprüche 9, Vers 10, da lesen wir, am Anfang der Weisheit steht die Ehrfurcht, mit der man dem Herrn begegnet. Wer zur Erkenntnis des Heiligen Gottes kommt, wird Einsicht erlangen. Wer also nicht nach Gott sucht, und das stellt Paulus hier fest, keiner sucht nach Gott, alle unsere tollen Strategien, alles unser Wissen, wo wir uns sehr viel darauf einbilden, was ja irgendwie auch sehr, sehr großartig ist, was die Menschheit alles weiß. Vor Gott ist das wie Dummheit. Und das reicht alles nicht, um Gott in irgendeiner Weise zu beeindrucken. Und jetzt geht Paulus in seiner Anklageargumentation Stück für Stück weiter. Er sagt, wer so lebt, wie ich das gerade beschrieben habe, wer so denkt, der redet auch entsprechend. Denn das, was wir sagen, ist immer ein Ausdruck auch von dem, was in uns ist. Ja, wir können es manchmal gut verstecken, aber wenn wir dann in schwierigen Situationen sind oder wenn wir schnell reagieren müssen, dann reagieren wir so instinktiv und dann kommt raus, was tatsächlich in uns steckt. In schwierigen Situationen, da merkt man dann, ob der Freund echt ein Freund ist oder ob er nur so tut. Ob er so mutig ist, wie er immer geredet hat oder ob er feige abhaut. Das, was in uns ist, kommt raus durch das, was wir sagen. Und Paulus beschreibt jetzt bei dem, was wir sagen, 4 Körperteile. Und die haben alle was mit Sprechen zu tun. Die haben alle was mit Kommunikation zu tun. Er beschreibt die Kehle, die Zunge, die Lippen und den Mund. Und damit drückt er aus die gesamte Kommunikation. Nicht nur einzelne Worte oder hier mal ein falscher Satz, sondern alles, was wir reden, ist nicht gut. Er sagt, ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Das sind natürlich alles Bilder, Metaphern, um zu beschreiben, wie die Menschen reden. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Also was haben wir hier? Die Kehle ist ein offenes, oder der Rachen ist ein offenes Grab. Die Zunge betrügt, die Lippen haben Schlangengift und der Mund ist voll Flüche und gehässiger Worte. Andere Übersetzungen sagen auch bittere Worte oder Drohungen. Also die komplette Kommunikation ist scheinbar verkommen. Egal wie schlau die Worte, die wir sagen, klingen, sie sind zerstörerisch. Und wenn wir mal überlegen, wie oft werden Menschen mit Worten vernichtet, gucken wir irgendwelche Diskussionen an, gucken wir irgendwelche Talkshows an, wo es gar nicht darum geht, Informationen auszutauschen. Da geht es oft darum, wer hat gewonnen. Ja, es gibt ja manchmal so diese, wenn der Bundestagswahl ist, dann die Kandidaten, die gegeneinander antreten, da ist nicht die Frage, wer hat die besseren Argumente. Meistens ist die Frage, wer hat gewonnen? Wer hat das Duell gewonnen? Es geht darum, den anderen auch mit Worten irgendwie zu vernichten. Oder wenn wir in unsere Medienlandschaft schauen, die Postings, die Art und Weise, wie berichtet wird, dass so viel Streit, so viel Unvernunft und auch so viel Falschheit, es wird so viel geredet und so viel ist Lüge. Oder ist, da ist, sag ich mal, viel Wahrheit dran und dann ein bisschen Lüge. Und damit ist das ganze Ding irgendwie falsch oder Lüge. Ja, wenn ein bisschen nicht stimmt, dann ist das Ganze schief. Wenn das Ganze schief ist, dann hilft das auch nicht, wenn da viele an sich vielleicht richtige Sachverhalte dargestellt werden. Und dann geht es noch weiter. Paulus geht wirklich, der ist ein bisschen unerbittlicher, der ist vielleicht ein guter Anwalt. Aus Worten werden dann Taten. Und dann sagt Paulus, was tun wir denn? Er sagt, nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück. Und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Also wir sind schnell bereit, oder die Menschen sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Der Weg ist voll Verderben und Unheil oder Verwüstung und Elend oder auch Zerstörung. Und der Weg des Friedens ist uns nicht bekannt. Und das geht hier nicht um die Frage Krieg und Frieden. Darüber können wir ja so gar nicht entscheiden. Das entscheiden ja andere. Friede beginnt immer im persönlichen Bereich. Und Krieg genauso. Er fängt in der Familie an. Mit den engsten Freunden. Und wie viele Familien sind so kaputt, weil im engsten Kreis herrscht nur Streit, herrscht nur Unterdrückung, Erniedrigung, Beleidigung. Man macht sich kaputt, man macht sich fertig. Das ist dann das, was bei den Worten dann bei rauskommt, dann sind unsere Taten eben auch schlecht. Und wenn Paulus von dem Weg des Menschen spricht, also der Weg ist voll Zerstörung, dann ist das nicht nur ein Weg, den die Menschen auch mal gehen, sondern es ist der Weg, den die Menschen gehen. Das ist ein Lebensstil. Das ist wie eine Lebensphilosophie. So sind wir. Das ist die Art, wie Menschen leben. Und das geht hier nicht um einen Mangel an Informationen, dass die Menschen also nicht wüssten, was sie tun sollten irgendwie, dass sie nicht wissen, wie sie leben sollen. Denn der Zusammenhang macht deutlich, es handelt sich um eine bewusste Ablehnung von Gott. Es handelt sich um eine bewusste Rebellion gegen Gott. Ehrfurcht vor Gott zu haben, kommt ihnen überhaupt nicht in den Sinn, steht ihnen nicht vor Augen, sagen andere Übersetzungen. Und so kommt Paulus jetzt zum nächsten Anklagepunkt, weil das ist heute anstrengend. Ne? Uschi hat euch ja schon vorgewarnt. Wir sind heute in einer Gerichtsverhandlung. Aber es hilft nichts. So ist der Paulus. Der macht das sehr klar und geht dann sehr genau vor und macht auch keine halben Sachen, sondern wenn er dann ein Urteil hat, dann eben auch klar und deutlich. Was glauben wir oder was sehen wir? Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Andere Übersetzungen sagen, Gottesfurcht steht ihnen nicht vor Augen. Oder Gottesfurcht sehen wir nicht. Oder wir wissen nichts davon. Oder das Erschrecken vor Gott kennen wir nicht. Erschrecken heißt jetzt nicht unbedingt Angst, sondern es hat was mit Respekt zu tun, mit Ehrfurcht. Ja? Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Und nochmal, jetzt mal Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn, also die Ehrfurcht des Herrn, ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Das Auge, also da steht uns etwas vor Augen. Dieses Auge ist ein Bild für Erkenntnis. Und zwar nicht für Wissen, sondern für Erkenntnis. Das ist ein Unterschied. Ich kann ganz viel wissen, da lerne ich was, aber ich habe nichts erkannt. Ich habe nicht erkannt, was dahinter steckt. Ich habe nicht erkannt, was wichtig ist. Ich habe nicht erkannt, wer Gott ist. Also Paulus greift hier verschiedene Körperteile auf, um uns Menschen zu beschreiben, wie wir sind. Den Mund, die Füße und das Auge. Und damit drückt er wiederum aus, der ganze Körper, der ganze Mensch. Was wir sagen, was wir reden, was wir tun, was wir denken, was wir sehen, all das ist sündig. All da haben wir sündiges Verhalten, es ist kaputt. Unser ganzes Sein ist betroffen. Das ist ganz schön hart, oder? Kann man sich fragen, was ist denn das für eine Predigt heute? Was soll das? Es ist so schönes Wetter draußen, was muss da jetzt hier sowas predigen? Es gibt doch auch nette Menschen, oder? Man kann auch mal jetzt mal das Positive sehen. Es gibt doch auch nette Menschen. Nun ja, ist immer die Frage, womit man sich vergleicht, oder? Was nett ist. Der Maßstab ist Gott selbst. Also wenn es darum geht, haben wir Sünde in unserem Leben oder nicht, sind wir gut vor Gott, müssen wir uns mit Gott selbst vergleichen. Und sorry, da haben wir keine Chance. Bei dem Maßstab, den können wir nicht halten. Der Anspruch, den Gott an die Menschen hat, ist viel zu hoch. Da kommen wir nicht hin. Wir sind eigentlich dann genau das, was Paulus sagt. Wir sind durch und durch schlecht. Und ich gebe zu, das ist gerade für unsere Kultur, für unsere Gesellschaft in Deutschland oder in Europa, das ist eine Kampfansage. Das ist eine Kampfansage an den Humanismus. Denn der Humanismus sagt, der Mensch kann gut sein, wenn denn das Umfeld gut ist. Ja, der Mensch muss in eine gute Familie hineingeboren werden, braucht eine gute Erziehung, eine liebevolle Erziehung, Bildung, auch ein gewisses Maß an Wohlstand und dann wird daraus automatisch ein guter Mensch. Ganz ehrlich, wie verblendet kann man sein? Guckt in diese Welt, guckt euch die Welt an und das wird uns eines Besseren belehren. Ukraine, Russland, Iran, Israel, USA, Israel, USA, Iran, USA, Mittelamerika, USA, Grönland, Epstein-Files, Attentate, Menschenhandel, Abtreibungen. Wie viele Menschen haben überhaupt nicht das Recht, überhaupt auf die Welt zu kommen? Ich habe ein Zitat gefunden, das möchte ich euch vorlesen. Ihr könnt es auch mitlesen. Die Wirklichkeit der realen Welt menschlicher Existenz beweist, dass Sünde nicht bloßer Schein ist, sondern ohne Ausnahme das Sein aller Menschen bestimmt. Der Mensch kann das Gute erkennen und wollen und manchmal auch tun, aber nie so, dass Gott ihn als Gerechten anerkennen und im Endgericht freisprechen könnte. Wenn wir mal ganz ehrlich unsere Welt angucken und wenn ihr auch mal ehrlich in euer eigenes Herz schaut. Manchmal sind wir ganz gut eingebildet von uns, aber wenn wir dann mal so ehrlich werden, wenn wir in herausfordernde Situationen kommen und feststellen, ich kriege das ja überhaupt nicht auf die Reihe. Ich komme damit gar nicht klar, ich habe total versagt, wenn es drauf ankommt. Hat überhaupt nicht geklappt. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir sind weit davon entfernt, dem Anspruch Gottes zu genügen. Und jetzt kommt Paulus zum Schluss seiner Anklage. Und zwar wieder möchte ich das mit einer Frage formulieren. Wozu ist dann das Gesetz gut, was die Juden haben? Wozu hat Gott ihnen das überhaupt gegeben? Was soll das? So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das Gesetz scheint hier jetzt, kommt hier sehr, sehr negativ rüber. Ja, irgendwie gibt es nur negative Punkte, die aufgezählt werden. Denn es spricht uns schuldig. Es macht uns eben nicht gerecht. Und wenn hier was von Mundstopfen steht, andere Übersetzungen sagen auch, die Hand vor den Mund halten, das kommt aus der damaligen, Gerichtskultur, wie das damals bei den Israeliten üblich war. Wenn ein Angeklagter keine Argumente mehr hat, wenn er sich nicht mehr irgendwie rausreden konnte oder nicht mehr entschuldigen konnte, wenn er keine Entschuldigungen hatte, dann hat er die Hand auf den Mund gelegt. Und das drückt aus, ich schweige. Und manchmal wurde ihm auch die Hand auf den Mund gelegt oder so ein bisschen so draufgeworfen. Er soll schweigen, er ist verurteilt. Ich habe mich manchmal gefragt, oder ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, ob das eventuell auch so bei Jesus interpretiert wurde, als er vor Gericht stand und geschwiegen hat. Er hat ja nichts zu seiner Verteidigung vorgebracht. Ich glaube, für die Juden damals war das dann ganz klar, ja, der verteidigt sich nicht, der fühlt sich selber schuldig. Auch mal ein interessanter Gedanke, was jetzt ja bald zu Ostern auch klar wird. Also wir sind schuldig vor Gott. Und Paulus kommt am Ende seiner Anklage zu dem Schluss, kein Mensch steht vor Gott gerecht da. Trotzdem ist das Gesetz gut. Das Problem ist, wir sind es nicht. Wir sind nicht gut. Das Gesetz ja. Aber was nützt uns dann das Gesetz? Ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Den Satz höre ich sehr oft. Kann man auch in vielen Fernsehsendungen oder Filmen sehen. Du bist ein guter Mensch. Ja? Glaub an dich. Du schaffst das. Tief in deinem Herzen. Die Regeln, die Gott gegeben hat, machen aber deutlich, wir versagen alle. Gottes Anspruch ist zu hoch. Und wir und viel zu viele Menschen lassen sich täuschen. Die unterliegen einer Täuschung. Sie müssen sich nur anstrengen und gut leben und dann ist Gott mit mir zufrieden. Und das ist das, was Uschi am Anfang gesagt hat. Wir geben uns einem Trug hin, einem Betrug, wenn wir denken, wir sind gut. Und jetzt kommt Gott oder gibt das Gesetz und das Gesetz macht Folgendes. Es hält uns wie ein Spiegel vor die Augen. Es wird uns klar, wir sind doch nicht so gut, wie wir dachten. Das heißt, wir werden enttäuscht. Die Täuschung wird weggenommen. Ich könnte jetzt mal ganz provokant sagen, Gott enttäuscht uns. Und das meine ich im besten Sinne des Wortes. Ich hatte mal früher so einen Aufkleber, da stand drauf, Gott enttäuscht nie. Ja, natürlich enttäuscht uns Gott nicht, weil er zu seinem Wort steht. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, Gott nimmt uns die Täuschung weg. Er enttäuscht. Und das ist gut. Das ist wichtig, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir wissen, wo wir dran sind. Das Gesetz ist gut und es ist auch gut, sich daran zu halten. Das waren ja gute Regeln. Und es gab auch Möglichkeiten, wenn man das Gesetz übertreten hatte, dann musste man eine Strafe zahlen oder musste vor Gott ein Opfer bringen oder wie auch immer. Da gab es verschiedene Möglichkeiten. Das war ja auch innerhalb des Gesetzes geregelt. Also es ging ja gar nicht darum, dass man perfekt lebt. Das war insgesamt schon gut. Aber für den Himmel reicht es nicht. Und das war der Trugschluss, den die meisten Juden auch hatten. Dachten doch, wir sind nochmal anders. Bei uns klappt das. Nein, wir sind alle schuldig und wir alle stehen unter der Herrschaft der Sünde. Und das ist jetzt sehr frustrierend, oder? Ich finde, das ist eine sehr negative Predigt. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt die Kurve zu einem positiven Abschluss? Wir gehen ja kontinuierlich durch den Römerbrief, Stück für Stück. Das heißt, wir predigen kein Thema, sondern wir predigen das, was dran ist. Und Paulus hat sich ja was gedacht, dass er den Römerbrief so aufgebaut hat, wie er ihn aufgebaut hat. Deswegen habe ich auch das Video am Anfang gezeigt, wo wir das nochmal so sehen, wie er da so eine Struktur drin hat. Und bevor man irgendjemandem helfen kann, das ist ganz stark auch bei süchtigen Menschen der Fall, bevor man jemandem helfen kann, muss er erstmal verstehen, was das Problem ist. Er muss erstmal einsehen, ich brauche Hilfe. Und gerade im Suchtbereich ist das so, dass die meisten Menschen das gar nicht tief erkennen. Vielleicht sagen sie es ja sogar. Aber das ist nicht tief genug in ihnen verankert, dass sie davon überzeugt sind, ich brauche wirklich Hilfe. Aber im Prinzip sind wir alle Menschen, was die Sünde betrifft, sehr gut vergleichbar mit suchtkranken Menschen. Die meisten Menschen verstehen nicht wirklich, dass sie Hilfe brauchen. Dass sie alleine nicht Gottes Ansprüchen genügen können. Und wir Christen, wir sind immer sehr schnell dabei, eine Lösung zu haben. Wir reden schnell über die Lösung, aber wir haben das Problem noch gar nicht verstanden. Und die Lösung bringt mir nicht so viel, wenn ich das eigentliche Problem nicht verstanden habe. Und deswegen möchte ich diese Spannung aufrechterhalten und euch sagen, es gibt eine Lösung. Ja, und eine sehr, sehr gute Lösung. Und von der werden wir nächsten Sonntag hören. Ich möchte, dass wir das mal halten, dass wir das mal aushalten, dass eine Predigt nicht unbedingt positiv aufhört. Und letztendlich ist sie doch positiv. Wenn ihr genau hinhört, ist das positiv, denn es ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist positiv. Die Wahrheit macht uns frei, sagt Jesus einmal. Wir müssen das Problem verstehen und verstanden haben und durchdacht haben, damit wir wirklich davon überzeugt sind, ich brauche Hilfe. Und wenn ich dann diese Hilfe bekomme, davon wird Andreas nächsten Sonntag reden, dann werden wir uns darüber auch nochmal ganz anders freuen. Dann sind wir auch ganz anders begeistert. Dann ist uns das auch was wert. Wenn wir aber das Problem nicht verstanden haben und sagen, ja, ich nehme mal die Lösung auch noch so mit, dann ist das wie billig, so ein billiges Geschenk. Wir können das nicht schätzen, was Gott eigentlich für uns getan hat an dieser Lösung. Und deswegen lassen wir es mal so stehen. Aber trotzdem, damit wir irgendwie diese Predigt jetzt zu einem Ende kriegen, gucken wir uns nochmal ein Video an.
Wenn du einer Person bewusst machen willst, dass sie ein lebensrettendes Medikament benötigt, musst du sie zuerst davon überzeugen, dass sie ernsthaft krank ist. Um uns bewusst zu machen, dass wir Gerechtigkeit brauchen, zeigt uns Paulus, wie ungerecht alle Menschen sind. Im ersten Video haben wir gesehen, dass das Evangelium zeigt, dass Gott gut und gerecht ist. Darüber hinaus gibt es ein Problem, das als Sünde bezeichnet wird. Sünde ist das Unrecht, was wir Gott und anderen antun. Deshalb wird Sünde auch Ungerechtigkeit genannt. Wenn wir uns also die Struktur des Römerbriefs anschauen, tauchen wir zuerst in den Problemteil ein. Viele Menschen denken und handeln, als sei Gott nur ein alter, bärtiger Mann im Himmel. Aber der Römerbrief macht deutlich, dass Gott heilig ist, wunderbar herrlich und vollkommen gerecht. Das sind großartige Neuigkeiten, wenn du Gott und seine Gerechtigkeit liebst. Wenn du jedoch Gerechtigkeit hasst, wirst du auch die Wahrheit hassen, die Gott in dein Leben scheint, und du wirst sie unterdrücken wollen. Und das macht dich vor einem allmächtigen Gott schuldig. Römer 1, Vers 18 sagt, denn der Zorn Gottes offenbart sich vom Himmel gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die durch ihre Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Also, Gott ist zornig, weil Menschen die Wahrheit unterdrücken. Was bedeutet unterdrücken? Unterdrücken bedeutet, dass sie die Wahrheit kennen, aber nicht danach leben. Darum geht es in den Kapitel 1 bis 3. Die Menschen beweisen durch ihre Handlungen, dass sie drei Kernwahrheiten kennen, die sie jedoch nicht ausleben. Und tatsächlich können wir die Kapitel 1 bis 3 mit einer Gerichtsszene vergleichen. Jedes Kapitel zeigt eine spezifische Wahrheit und wie diese vor einem heiligen Gott extra nicht praktiziert wird. Die erste Kategorie sind Menschen, die Wissen über Gott haben und die schöpferische Macht anbeten, jedoch nicht gemäß der Wahrheit, die Gott ihnen in der Schöpfung offenbart hat, nämlich, dass der Schöpfer göttliche Kraft hat und kein Mensch ist. Aber Menschen verehren Menschen und Tiere als ihren Gott und machen somit Götter nach ihren Vorstellungen und versuchen die Wahrheit zu unterdrücken, dass Gott göttlich und allmächtig ist. Und die Folge davon ist, dass die Menschen dann in ein Verhaltensmuster fallen, das völlig gegen Gott ist. Oh, ich bin aber nicht wie diese Menschen, sagt die zweite Kategorie. Ich weiß, dass das schlecht ist. Aber nur andere zu beurteilen, macht einen Besserwisser nicht besser. Er weiß mehr, tut aber dasselbe, also ist er auch schuldig. Aber ich bin anders, sagt der Dritte. Ich bin ein Jude und ich habe das Gesetz, das Mose uns gegeben hat. Ich kann dich unterrichten, wenn du möchtest. Nun, aber nur das Gesetz zu haben ist auch nicht besser. Er hat das Gesetz und damit extrem viel Wissen über Gut und Böse, aber er übt die Wahrheit nicht aus, also ist er ebenfalls schuldig. Okay, aber wer ist dann gut? Niemand. Jeder benutzt seinen Körper, um Dinge zu tun, die böse sind. Und die ganze Welt ist schuldig vor Gott. Punkt. Wow, das ist ganz schön krass. Ja, ich weiß, aber Gott hat eine geniale Lösung und die werden wir im nächsten Video sehen.